unser Gott ist heilig und der ist hier und heute und um diesen heiligen Gott geht es. Um diesen großartigen Gott, um diesen fantastischen Gott, den wir haben, um diesen liebevollen Gott, um diesen strengen Gott auch, um diesen Gott, der uns vergibt, um diesen Gott, der unser Schöpfer ist, der so schöpferisch ist, um diesen fröhlichen Gott und um diesen weinenden Gott, um diesen Gott, der einfach so unvorstellbar ist und unsere Vorstellungen um so ein Vielfaches übersteigt. Es geht heute tatsächlich auch um die Ehre Gottes, um die Furcht vor Gott, um die Furcht Gottes und um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass wir Gott ernst nehmen sollen. Ich habe in der Vorbereitung für die Predigt Gott gefragt und habe gesagt, Gott, was ist heute dran, was soll ich sagen? Und ganz oft sagt mir Gott irgendwie so ein Thema und das ist so schön, wenn man so hört, ja, sag ihnen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Denke ich, oh toll, darüber predige ich gerne. Oder wenn er sagt, sie sollen mir vertrauen, das ist auch schön. Und diesmal hat er gesagt, sag ihnen, sie sollen mich ernst nehmen. Ist erstmal schwer, aber es ist unser Gott und der ist heilig. Gott ist heilig. So, das erste Bild. Gott ernst nehmen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Jeder von euch hat schon mal so einen Regenbogen gesehen. Ein Regenbogen, der ist wunderschön anzusehen und der ist bei bestimmten Wetterverhältnissen zu erkennen am Himmel. Den ersten Regenbogen überhaupt, den gab es zur Zeit Noahs. Und berichtet wird davon in 1. Mose 9, Vers 13. Da steht, meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Was ging dem voraus? Die Menschen zu Noahs Zeit, die meisten von euch haben das wahrscheinlich schon oft gehört, die Menschen zu Noahs Zeit, die waren böse, die waren total verderbt, hatten nur Schlechtes im Sinn und Gott bereute, dass er den Menschen überhaupt gemacht hatte. Nur Noah als einziges fand Gnade vor den Augen Gottes und deswegen hat Gott gesagt, den will ich retten, den Noah, und gab ihm dann ganz detaillierte Anweisungen, dass er mal so ein bisschen bauen sollte. So einen Holzkasten, so einen riesigen Holzkasten, einfach so. Ich meine, stellt euch vor, jemand hier auf der Wiese draußen fängt an, einen riesigen Holzkasten zu bauen. Aber Noah hat gesagt, naja, wenn Gott mir das so sagt, dann mache ich das mal. Dieses Ding war verrückt. Es war riesig, hatte drei Stockwerke, es war unterteilt in viele Räume, es gab ein winziges kleines Fenster oben und das war die Arche. Und dann irgendwann, als die Arche fertig war, das hat bestimmt eine Weile gedauert, dann schickte Gott Noah und seine Familie und mit ihm von den ganzen Tieren jeweils ein Pärchen in diese Arche und hinter ihm machte Gott die Tür zu, klack, klack, und dann saßen sie da drin. Es war schönstes Sommerwetter, vielleicht, wissen wir nicht. Und dann saßen sie in dieser Arche und dann kam der Regen. Und es regnete, 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 regnete und regnete und regnete. Und es regnete ununterbrochen 40 Tage und Nächte. Dann hörte es so langsam auf das Dach der Arche zu trommeln, aber die hatte inzwischen schon längst Fahrt aufgenommen, weil die Erde war bedeckt von Wasser. Und 150 Tage blieb dieses Wasser auf der Erde. Und dann sank das Wasser wieder 150 Tage. Und dann so konnte Noah mal so das Fenster da oben aufmachen und gucken. Und bis es aber trocken genug war, dass Gott gesagt hat, jetzt könnt ihr aus der Arche raus, vergingen nochmal Monate. Das heißt, in der Arche waren die ungefähr ein Jahr. Stellt euch das mal vor. Ein Jahr lang in diesem riesigen dunklen Holzkasten. Berichtet wird von einem Fenster. Es war da drin echt schlechte Luft und stickig und das war nicht schön. Lauter Tiere, die, ich weiß nicht, was sie gemacht haben mit dem, was die so machen. Also auf jeden Fall war das nicht angenehm da drin. Und dann endlich ist es soweit und in 1. Mose 8, Vers 18 steht, Noah und die Familie gingen hinaus aus der Arche. Vers 19, alle Tiere verließen die Arche. Und Vers 20, und Noah baute dem Herrn einen Altar, auf dem er Brandopfer räucherte. Also Noah geht da raus nach einem Jahr, Gestank, Engel, Tiere, Menschen, schlechter Laune, Mief. Und als erstes sagt er, ich muss Gott danken. Ich muss nicht erst waschen, essen, sonst irgendwas, frische Luft schnappen. Ich muss Gott danken. Ich muss einen Altar bauen. Ich muss Gott danken. Zuerst kommt das Dankopfer für Gott. Und dann steht in Vers 21 die Reaktion Gottes darauf. Und Gott roch den befriedigenden Geruch. Der Herr sprach zu seinem Herzen, ich will fortan die Erde nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, wiewohl das Dichten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich fortan nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und er segnete Noah und seine Nachkommen und richtete einen Bund mit ihnen auf. Und Zeichen dieses Bundes sollte dieser Bogen sein, der in den Wolken ist. Dieser Regenbogen, den ihr da vorne an der Folie seht. Interessant ist, dass dieser Bogen Gott als Erinnerung diente. Also in Vers 14 steht, dass Gott sagt, wenn dieser Bogen in den Wolken ist, dann will ich an meinen Bund gedenken. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf Erden ist. Das bedeutet also immer, wenn du einen Regenbogen siehst, dann in dem Moment sieht Gott den auch und erinnert sich an seinen Bund. Trotz unserer Sünde gnädig zu sein. Ich habe diese Andacht auch in dem Gemeindeinfo geschrieben. Und als ich das geschrieben habe, da bin ich so, zum ersten Mal habe ich diesen Zusammenhang gesehen. Dachte, da ist also Sünde und Gottes Rettung. Dann kommt Dank und einen Altar bauen, Gott opfern und anbeten. Und dann kommt Gott, den das befriedigt, der diesen befriedigenden Geruch riecht und der dann sagt, ich will dich segnen. Da gibt es also so eine klare Reihenfolge. Interessant. Da ist eine Verheißung Gottes, ein Versprechen, aber was ist dem denn vorausgegangen? Vor dem Regenbogen gab es einen Dankaltar. Und ich bin an diesem Wort Altar hängen geblieben. Altar. Wir verwenden ja in unserer Gemeinde öfter mal das Wort Altar. Das habt ihr bestimmt schon gehört. Wir haben hier keinen Altar stehen, wie in vielen Kirchen, aber wir verwenden ihn oft in Verbindung mit Lobpreis. Was genau ist denn eigentlich ein Altar? Also hier bei Noah wird das erste Mal überhaupt in der Bibel das Wort Altar erwähnt. Von da an regelmäßig. Interessanterweise längst nicht immer im Zusammenhang mit Opfer. Der erste Altar ist Noah, danach kommt Abraham. 1. Mose 12, Vers 7. Gott erscheint dem Abraham, er verheißt, deine Nachkommen will ich das Land geben und daraufhin baut Abraham ihn einen Altar. 1. Mose 12, Vers 8. Dann zieht er in das Land zwischen Bethel und Ai, baut einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. 1. Mose 13. Nach der Trennung von Lot zieht Abraham zurück und genau da, wo er schon mal einen Altar gebaut hat, da ruft er wieder den Namen des Herrn an. 1. Mose 22. Hier möchte Gott, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfert. Und er baut einen Altar, auf dem dann statt Isaak nachher ein Widder als Brandopfer landet. Aber für Gott hat er seinen Sohn da geopfert auf diesem Altar. Und Abraham gibt diesem Altar einen Namen und der Name heißt, der Herr wird dafür sorgen. Gott sagt, Weil du dies getan hast, darum will ich dich reichlich segnen. Auch wieder eine Verheißung dahinter. Und dann kommen Isaak und Jakob und auch da wird von Altären berichtet. Mal Opfer, mal mit Opfer und mal ohne, immer aber mit diesen Anrufen von Gottes Gegenwart verbunden. Und immer auch mit Verheißungen Gottes zur Folge. Ganz offiziell eingeführt wird der Altar erst mit Mose. Und zwar im direkten Zusammenhang mit den 10 Geboten. Das ist auch spannend. Also nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, ruft er Mose den Berg Sinai hoch und sagt, komm mal hier zu mir nach oben, das Volk bitte, lass da unten, die dürfen mich nicht sehen, das würden sie nicht überleben, aber du kommst mal hier hoch und Mose nimmt die Tafeln mit und dann gibt er ihm die 10 Gebote. Kennt ihr die? Es geht heute um Gott ernst nehmen. Kennt ihr die 10 Gebote? Was ist das erste Gebot? Genau. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was ist das zweite Gebot? Na, keine? Nochmal? Genau. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Das ist das zweite Gebot. Was ist das dritte Gebot? Nee, das kommt später. Du sollst nicht töten, kommt später. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das ist das dritte. Was ist das vierte? Bisschen lauter nochmal. Ja, kommt noch eins davor? Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Kommt vorher. Dann kommt, du sollst Vater und Mutter ehren, das fünfte Gebot. Das sechste, du sollst nicht töten. Dann, was haben wir noch nicht gehört hier? Ja, kommt noch eins vorher? Richtig, du sollst nicht Ehe brechen. Dann kommt, du sollst nicht stehlen. Neuntes Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis wider deinen Nächsten reden. Und das zehnte, genau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Wir sollen Gott ernst nehmen. Direkt im Anschluss an diese 10 Gebote, wo also Gott Mose die 10 Gebote gegeben hat, da sagt Gott nochmal so dieses erste Gebot und da sagt er, du sollst einen Altar bauen. Also in 2. Mose 20, Vers 23 steht, darum sollt ihr keine anderen Götter neben mir machen, silberne oder goldene Götter sollt ihr nicht machen, sondern, ihr könnt hier mitlesen, einen Altar von Erde sollst du mir machen, darauf du deine Brandopfer und deine Dankopfer, deine Schafe und deine Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens Gedächtnis stifte, da selbst will ich zu dir kommen und dich segnen. Dieser Vers hat 3 wichtige Aspekte, wenn man das so liest. Und das erste ist Opfer und Altar. Das zweite ist der Name Gottes. Und das dritte ist Segen. Hier sagt Gott also, wie er sich das vorstellt, wenn Menschen zu ihm kommen und ihn anbeten. Ganz eindeutig geht es hier um Anbetung. Es geht darum, Gott zu suchen, ihm zu dienen und ihn anzubeten. Also erster Aspekt ist Opfer. Dieser Altar, der soll aus Erde sein. Einfach nur Erde. Einfach, schlicht, unbearbeitet, unbehauen, ursprünglich. Gott liebt nicht Prunk und Protz und all das, was die anderen Götter lieben. Auch Jesus wurde im Stall geboren und nicht im Palast. Das ist interessant. Erst Salomo, viele, viele Jahre später, durfte überhaupt einen Tempel bauen. Auch David durfte das nicht, obwohl David ja Liebling Gottes war. Für Gott sind immer die Motive wichtig. Warum und weshalb? Und hier ist diese direkte Gegenüberstellung. Ihr sollt mir keine anderen Götter machen aus Gold und Silber, sondern einen Altar aus Erde. Warum? Vielleicht, weil sonst die Gefahr zu groß ist, dass der Altar selbst Gegenstand der Anbetung wird. Dass nicht mehr Gott angebetet wird, sondern dieser Altar. Da steht dann, es durfte auch ein Altar aus Stein sein, aber der Stein durfte nicht behauen werden. Da sollte kein Meißel drüber gehen, weil er dann entehrt wird, entweiht wird. Also nicht irgendwie Mühe und Arbeit und sonst irgendwas in diesen tollen Altar stecken. Und nebenbei ist ja auch noch Gott da. Nee, Gott ist der, um den es geht. Und auf diesem schlichten Altar passiert das Wesentliche, nämlich Opfern. Hier werden in dieser Stelle Brandopfer und Dankopfer erwähnt. Und die Aufzählung wird dann später in Mose noch erweitert. Der nächste Punkt ist Name. An jedem Ort, wo ich meines Namens Gedächtnis stifte. In einer anderen Übersetzung steht, an jeder Stätte, die ich dazu bestimmen werde, dass man mich da selbst verehre. Also Gott bestimmt einen Ort, wo er sagt, hier will ich verehrt werden. Hier will ich, dass mein Name verehrt wird. Es geht hier um die Ehre Gottes. Um die Ehre Gottes. Um das Gedenken an seinen Namen. Und dann kommt der dritte Punkt. Erst dann, nachdem wir Opfer und Name Gottes und Ehre Gottes haben, dann kommt, da selbst will ich zu dir kommen und dich segnen. Schon vorher, da waren diese Altäre verbunden immer mit dem Anrufen Gottes, aber ab jetzt sagt Gott ganz klar, überall, wo du an mich denkst, wo du mich anbetest, wo du mir Ehre gibst, da komme ich und werde dich segnen. Was für eine Dimension ist das? Hammermäßig, finde ich. Wie groß. Was für Auswirkungen hat das auch heute noch auf uns? Das ist ein Prinzip, das hat sich nicht verändert seitdem. Überall da, wo du Gott wirkliche Anbetung entgegenbringst, wo wirklich Gott im Mittelpunkt steht, da kommt er und segnet dich. Der klitzekleine Knackpunkt ist wirkliche Anbetung. Um wen geht's denn in der Anbetung? Also schon damals gab es irgendwie die Gefahr, dass man gesagt hat, naja, also damit Gott mich segnet, bete ich ihn jetzt erstmal eine Runde an. Guter Trick. Funktioniert bloß leider nicht bei Gott. So streng kann doch Gott nicht sein. Ich habe es doch nur für ihn getan. Sicher? Hast du es für ihn getan? Ich will Gott anbeten, aber nach meinen Regeln. Ich weiß ja am besten, was ihm gefällt. Habt ihr schon von Saul gehört? Ich möchte euch heute was über Saul erzählen. Saul war König in Israel vor David noch. Und Saul war gerade eben ganz frisch zum König gesalbt worden. Samuel hatte ihn zum König gesalbt. Das steht in 1. Samuel 15. Und dann gibt Gott ihm einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, bestrafe Amalek. Amalek, die Amalekiter, das waren ein Volk, die haben sich Israel entgegengestellt beim Auszug aus Ägypten. Und Gott sagt, das soll nicht ungestraft bleiben. Die sollst du ausrotten. Du sollst den Bann an ihnen vollstrecken, an allen. Du sollst sie ausrotten, und zwar Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Ochsen, Schafe, Kamele, Esel. Ganz klares Wort. Komplett das ganze Volk ausrotten. Saul, du bist mein König und dich bestimme ich als Vollstrecker dafür. Was macht Saul? Ja, er mustert seine Leute, 210.000 Menschen waren das. Ja, er geht hin, er legt einen Hinterhalt für die Amalekiter. Ja, er tötet das ganze Volk und vollstreckt den Bann an ihm. Aber, dann gibt es dieses klitzekleine Aber. Hat er vielleicht nicht bis zu Ende zugehört? Oder fand er es unsinnig? Auf jeden Fall lässt er den König der Amalekiter am Leben und alle guten Tiere, die Tiere, die besten Tiere, die lässt er am Leben. Und Gott sagt das Samuel und sagt Samuel hier, Saul hat mir nicht gehorcht. Und Samuel geht hin und sagt, Saul, ja, was hast denn du da gemacht? Er stellt ihn zur Rede und dann sagt Saul, ja, wieso denn? Ich habe doch alles gemacht, was du mir gesagt hast. Ich habe es doch für Gott getan. Ich habe doch nur die besten Tiere am Leben gelassen. Und weshalb habe ich sie am Leben gelassen? Um sie Gott zu opfern. Ich habe sie doch am Leben gelassen, um sie Gott zu opfern. Ich wollte die ja gar nicht für mich. Und als Samuel dann nochmal fragt und sagt, warum warst du nicht gehorsam? Dann sagt er, ich war doch gehorsam. Ich habe doch getan, was Gott will. Außerdem, das Volk war's. Sie waren's. Ich war's nicht. Kennt ihr das? Sie waren's. Ich war's nicht. Ja, das Volk war's. Der große König Saul hatte Angst vom Volk. Ich habe so ein kleines Beispiel kam mir wieder irgendwie ins Gedächtnis, wie das so mit Aufträgen ist. Ich habe nach der Schule so ein Zeit für Gottjahr gemacht in Holland, in Stockershorst. Und da hatte ich den Auftrag, dass ich die Treppe putzen soll. Und dann bin ich da hingegangen, habe die Treppe geputzt und dachte, oh, es ist aber hier auch das ganze Geländer so mit lauter Schnörkel und sonst was. Das ist aber auch total schmutzig. Und bestimmt ist es ja auch gut, wenn man das mal sauber macht. Man muss da mal Staub wischen. Dann habe ich da die ganzen Schnörkel sauber gemacht. Hat natürlich jetzt irgendwie deutlich länger gedauert, als einmal Treppe wischen. Und ich habe dafür einen riesen Einlauf gekriegt. Weil geplant war, dass ich eine halbe Stunde zu tun habe und nicht anderthalb Stunden. Ich habe das damals nicht verstanden, im ersten Moment. Jetzt verstehe ich das. Der Auftrag ist ein anderer. Und Saul hatte hier auch einen klaren Auftrag von Gott, aber eigenmächtig hat er den so ein bisschen abgewandelt. So ein bisschen. Er dachte, ach, ich weiß aber besser, was Gott gefällt, als Gott selbst. Und das hat absolut total weitreichende, tragische Konsequenzen. In 1. Samuel 15, 22 steht, Samuel sprach, hat der Herr Wohlgefallen an Opfern und Brandopfern, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken ist besser als das Fett von Widdern. Vers 23, denn Ungehorsam ist Zaubereisünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Weil du nun des Herrn Wort verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht König sein sollst. Uff. Der große König Saul wurde von Gott verworfen, weil er nur zu 95% gehorsam war. 5% Ungehorsam waren auch noch total fromm begründet. Gibt es in deinem Leben auch so Bereiche, wo du Dinge von Gott tust, die Gott aber eigentlich gar nicht von dir will? Gibt es auch so Bereiche, wo du meinst, du weißt besser als er, was gut und richtig ist? Wo dein Dienst für ihn über seinen Auftrag hinausgeht? Wo du Gott die Regeln vorschreiben willst? Wo deine Motivation, Dinge zu tun, zwar oberflächlich gesehen sehr ehrenwert sind, du aber damit nicht mehr in seinem Willen stehst? So wie Saul dachte, ein Jammer um all diese wundervollen Tiere, so denkst du vielleicht auch, ein Jammer um all diese ungenutzten Ressourcen und Möglichkeiten, was man hier alles machen kann. Ein Jammer um diese Gaben, um diese Möglichkeiten. Aber weißt du, Gott, unser Gott, ist ein Gott, der mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute satt kriegt. Der hat andere Maßstäbe als wir. Der oberste Maßstab Gottes ist unser Gehorsam. Wir sollen gehorsam sein und uns ihm hingeben. Hier steht, Ungehorsam ist Zaubereisünde. Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Abgötterei bedeutet, hier gibt es andere Götter. Damit ist das ein Verstoß gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Ein anderer Gott neben Gott. Haarscharf daneben. Fromm begründet. logisch vertreten und dennoch unser Ego auf dem Thron. Bei Saul hier ging es um Lobpreis. Also er hat Gott nicht bis zu Ende gehorcht, um Gott anzubeten. Er hat Gott nicht bis zu Ende gehorcht, um Gott anzubeten. Er hat Gott nicht gehorcht, um ihn anzubeten. Also um Gott anzubeten, hat er ihm nicht gehorcht. Irgendwie total schizophren, oder? Wie kann er meinen, dass es Anbetung, über die sich Gott freut, wenn er etwas tut, was Gott nicht will? Vielleicht denkst du ja, ach na ja, das war ja Saul, bei uns gibt es das ja zum Glück nicht heutzutage. Ja, hatten wir vorhin eine gute Zeit im Lobpreis? War es ein schöner Lobpreis? Ja, also hat mir gefallen so. Aber ich bin sicher, dass hier in den Köpfen, und ich nehme mich da nicht aus, immer wieder in so Situationen, dass man so denkt, ja, war schön, aber die Musik war zu laut. Der Bass war zu leise. Die Sänger waren heute aber ein bisschen schief. Die Technik war aber auch ein bisschen langsam. Und die Lieder, die waren zu englisch. Nee, die Lieder waren zu deutsch. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Geht es hier im Lobpreis um Gott oder geht es um uns? Geht es darum, dass wir uns gut fühlen oder geht es darum, dass Gott das gut findet? Wir machen Lobpreis oft von unseren Gefühlen abhängig und das ist nicht weise. Wir sagen, wir heben heute nicht die Hand, weil ich habe es mit der Schulter oder mit dem Rücken oder was auch immer oder mir ist heute nicht danach und dann ist es doch Heuchelei. Ja, aber wenn Gott sich darüber freut, ist es doch eigentlich egal, wie du dich dabei fühlst, oder? Wir in unserer westlichen Wohlfühlkultur, wir haben oft so ein verharmlostes, so niedliches Gottesbild. Der liebe Gott, er wird mich nicht enttäuschen. Er tut alles, was für mich gut ist. Er wird mich segnen, weil ich so toll bin. Ja, natürlich, du bist toll, das stimmt. Ja, und es stimmt auch, Gott segnet dich. Und es stimmt auch, Gott liebt dich und Gott beschützt dich und er bewahrt dich. Aber was auch stimmt ist, er ist größer als du. Und im Letzten bist du Geschöpf, du bist nicht Schöpfer. Ihm gebührt die Ehre und nicht dir. Heilig, Gott ist heilig. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier geht es nicht um Angst haben vor Gott, sondern hier geht es darum, wirklich zu erkennen, wie groß er ist. Und nur dann, wenn wir Furcht Gottes spüren, können wir ihm auch vertrauen, weil wir wissen, er ist so groß, er ist in der Lage, uns zu helfen und uns zu retten. Nimmst du Gott ernst? Nimmst du ihn wirklich ernst? Oder machst du Kompromisse, sobald es unbequem wird? Denkst du manchmal, du weißt es besser? Nach Saul wurde David König. Und David, der wollte irgendwann die Bundeslade, die also in der Zwischenzeit von irgendwelchen Feinden geklaut worden war, wollte die Bundeslade wieder zurückholen, und zwar in seine Stadt, nämlich Davidstadt, Jerusalem. Und dann zieht er also los und die stand irgendwo in so einem Haus schon mal irgendwie, wo sie die Philister, glaube ich, hingeschafft hatten, weil die alle starben, wo die Bundeslade war von den Feinden. Und jedenfalls zieht David los mit all seinem Volk und will die Lade holen. 2. Samuel 6 steht das. David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bade, Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront. David machte sich auf mit seinem ganzen Volk. Wisst ihr, wie viele das waren? 100? 200? Es waren 30.000. Es waren 30.000 Leute, die losgezogen sind, um die Lade Gottes zu holen. Das ist eine Dimension, nimmt das mal auf. Das ist nicht, ich hole mal jetzt die Lade, weil für Gott ist das heilig und die will ich jetzt auch bei mir haben. Nein, das ganze Volk, alle werden mobilisiert, alle gehen damit hin, 30.000 Leute. Die Lade Gottes, bei welcher der Name des Herrn angerufen wird. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz, mit Zittern, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Schellen, mit Zimbeln und so weiter. Richtiger Lobpreisalarm. Yeah, Party. Lärm, Toben, Singen, Spielen, Musik machen. Es war nicht leise da, ganz bestimmt nicht. Es war ein richtiges Volksfest. 30.000 Leute am Rumhüpfen und so weiter. Und dann passiert allerdings was total ungeplant ist, nämlich die Lade, die wird auf so einem neuen Wagen abtransportiert und die Rinder, die vor dem Wagen sind, die rutschen aus. Und die Lade droht runterzurutschen von dem Wagen und einer von den Männern, die da drumherum standen, nämlich Ussa, fasst die an, um sie davor zu bewahren, runterzurutschen und fällt tot um. Na, das ist ja eine Lobpreisparty. Mein lieber Scholli, ich meine, wir wünschen uns ja auch manchmal mehr Zeichen und Wunder, aber wir wollen ja, dass Tote lebendig werden, aber nicht andersrum, dass Lebendige tot werden. David fürchtete sich, steht da, und David fürchtete sich und sagt, wie soll die Lade des Herrn dann zu mir kommen? Wie soll das denn funktionieren? Wenn jetzt hier schon, wir holen doch einfach nur die Lade, das ist doch was Gutes, Gott wird das doch wollen. Und jetzt stirbt der hier, weil er die, also ja, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Bundeslade anfassen und von Gott gestraft werden. Also schickt David erstmal diese Bundeslade, also seine 30.000 Leute schickt er nach Hause und sagt, ja, Party abgesagt, Lobpreis zu Ende. Und die Bundeslade, die parkt er erstmal bei einem Mann namens Obed-Edom. Puh, erstmal ist die Gefahr gebannt. Die Lade ist sicher und die Menschen sind auch sicher vor diesem gefährlichen Ding. 3 Monate wartet er erstmal da so ab und dann wird ihm zugetragen, du pass mal auf, das Haus von Obed-Edom, dem geht's total gut. Die werden gesegnet ohne Ende. Er und seine Familie und seine Kinder und sein Vieh und alles und denen geht's gut. Da ist nichts Schlimmes passiert mit der Lade. Und dann sagt David, ja, das, also okay, dann hole ich die jetzt doch her. Und dann geht er hin und holt die mit Freude zu sich, steht da. Er holt sie mit Freude. Was ist der Unterschied zu vorher? Ich glaube, vorher hatte er auch Freude. Aber irgendwas hat sich geändert. Diesmal transportiert er sie nach Gottes Regeln, nicht nach seinen eigenen Regeln. Und zwar ist es so vorgeschrieben gewesen damals, dass diese Lade nicht gefahren wurde, sondern getragen. Da gab es so eine spezielle Konstruktion mit Stangen dadurch und so weiter. Und es gab speziell auserwählte Leute, die tragen durften, die anfassen durften, die der nahe kommen durften, die bestellt waren zum Dienst dafür. Und so macht er das diesmal. Sie wird getragen und dann steht da, und alle 6 Schritte wird ein Ochse und ein fettes Schaf geopfert. Junge, Junge, Junge. Ja, also das hat eine Weile gedauert. Es ist nicht so, warte, nach Feierabend, ich bin schon so K.O. und das machen wir jetzt aber schnell, komm, können wir nicht irgendwas überspringen? So, und ich muss aber um 9 wieder zu Hause sein. Nein, nein. Zeit ist irgendwas anderes. Gott ist nicht unbedingt zeitwichtig. Und dann steht da in 2. Samuel 6, Vers 14, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Und David war mit einem leinenden Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Volk Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. So kam die Bundeslade nach Israel, nach Jerusalem, in Davids Stadt. Mit aller Macht steht hier. Er tanzte mit aller Macht. Das heißt, mit aller Begeisterung. Also wörtlich steht da, er wirbelte umher. Und das leinende Ephod ist die Bekleidung, die vorgeschrieben war für die Priester. Das war auch noch so eine Geschichte vom Altar damals, wo Gott gesagt hat, ihr sollt einen Altar machen, nicht aus behauenen Steinen und nicht mit Stufen, denn wenn ihr da Stufen gehen müsst, dann wird von den Leuten vielleicht die Blöße aufgedeckt. Deswegen keine Stufen. Und dann hat er später gesagt, die Priester sollen lange Unterhosen anziehen, sozusagen. Es gab eine Kleiderordnung dafür, wo sie richtig bekleidet waren. David war also nicht nackt, sondern er hatte die vorgeschriebene Kleidung eines Priesters. Eben nicht nackt. In Gottes Augen eben gerade nicht nackt. Also auch hier ist das Entscheidende nicht die Begeisterung für Gott. Die gehört dazu. Mit Macht. Singen, spielen, tanzen, jubeln. Aber das ist nicht das Entscheidende. Der Gehorsam ist das Entscheidende. Und das voller Freude und Fröhlichkeit und Jubeln. Und seit damals war dieser Ort, wo Gott angebetet wurde, Jerusalem. Und das hat sich erst mit Jesus geändert. Das hören wir das erste Mal, als Jesus dann mit der Frau am Brunnen spricht, wo die Frau am Brunnen sagt, ja, unsere Väter, die haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und dann antwortet Jesus ihr, ja, aber die Stunde kommt und die ist jetzt schon da, wo es nicht mehr darum geht, dort oder hier oder irgendwo, sondern überall kann Gott angebetet werden in Geist und Wahrheit. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier zurzeit ja viel am Überlegen, wie sieht Gottes Vision für den Harz aus? Was für eine Vorstellung hat Gott? Wie soll der Harz aussehen? Und wir kommen immer wieder dahin, dass wir sagen, ja, hier soll Gott angebetet werden. Ein Lobpreisaltar für Gott soll es hier geben. Und da geht es darum, dass er, der lebendige Gott, hier angebetet wird. Das ist egal, ob hier oder ob da draußen auf der Wiese oder ob, egal, immer da, wo wir zusammen sind, um Gott anzubeten. Das ist der Ort, wo er wohnt. Und das wünscht er sich, dass wir gemeinsam Lob und Anbetung zu ihm bringen. Dank, opfern, mit Freude und Begeisterung. Und dazu gehört auch Gehorsam. Dazu gehört auch, unser Ego vom Thron zu nehmen und zu sagen, nein, Gott zuerst. Jesus first. Das ist die Voraussetzung für wahren Lobpreis. Ohne das kannst du Gott keinen Lobpreis, keine Anbetung bringen, die ihm wirklich gefällt. Als ein Schriftgelehrter Jesus fragt, was ist das erste Gebot von allen, dann sagt Jesus, steht in Markus 12, 28, 34. Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus sagt, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Nehmen wir Gott ernst? Vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen, ihr Lobpreiser. Ich möchte das Gott ernst nehmen. Ich möchte das mehr und mehr. Ich möchte das mehr und mehr lernen. Ich möchte lernen, Dank zu opfern, weil er einfach größer ist, weil Gott heilig ist. Ich möchte lernen, Gott zu preisen, unabhängig davon, wie ich mich fühle, ob es mir gerade gut geht oder nicht gut geht. Meine Gefühle sind nicht das, was wichtig ist. Gott ist wichtig. Und ich möchte dahin kommen, dass Gott so viel wichtiger ist als ich. Gott soll das Sagen haben. Gott soll bestimmen dürfen in meinem Leben. Okay, Lobpreisteam steht noch nicht bereit, dann lese ich euch doch noch einen Psalm vor. Psalm 149. Halleluja. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied. Also neue Lieder heißt, die müssen nicht immer von 1700 irgendwas sein. Die müssen auch nicht, also in dieser Lobpreissession ist ja schon, 5 Jahre ist ja schon alt. Wir dürfen neue Lieder singen. Sein Lob in der Gemeinde der Frommen sollen wir singen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, mit Pauken und mit Harfen im Spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gedemütigten mit Heil. Die Frommen sollen frohlocken vor Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das heißt nicht nur Gottesdienst, das heißt Lager auch zu Hause bei dir. Das Lob sei in ihrem Munde und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu üben an den Völkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um an ihnen zu vollstrecken das geschriebene Urteil. Das ist eine Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Und das ist eine Sache, Gott ernst nehmen und gehorsam sein. Und hier steht, wir sollen jubeln, jubeln, uns freuen, klatschen, fröhlich sein. Und deswegen möchte ich genau das tun. Ich möchte, dass wir Gott klatschen, weil er so toll ist. Er ist unser total fantastisch großer Gott und Herr. Lasst uns ihm klatschen und jubeln und jauchzen. Lasst uns das machen.